Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Es ist höchste Zeit, über eine Kultivierung unseres Alltags nachzudenken. Diese Ansicht vertritt der Sozialwissenschaftler Stefan Marx in seinem neuen Buch »Die Würde des Menschen«. Er konstatiert eine Art alltäglicher Entwürdigung, die niemanden mehr aufschreckt. Warum er den Begriff der Würde für unser Zusammenleben für unverzichtbar hält, darüber spricht der Autor nun in der Sendung von Angelika Schett.
»Missachtungen gehören so sehr zu unserer Kultur, dass wir diese oft gar nicht bemerken«, schreibt Stefan Marx in seinem Buch. Er findet, vielen Menschen gehe das Bewusstsein ab, wie sehr sie durch ihr Verhalten die Würde anderer Menschen angriffen. Der Alltag sei gespickt von solchen Würdeverletzungen, die unbeachtet ihre Spuren hinterließen. Zu sehr werde die Menschenwürde als Problem an den großen Themen abgehandelt, wie etwa der Gendiagnostik oder der Sterbehilfe. Wo sie uns unmittelbar angehe, da sei ein blinder Fleck. Wie kommt Stefan Marx zu diesem Befund?
Ich mache das daran fest, dass viele Alltagsphänomene scheinbar unbeachtet geschehen und kaum jemand auf die Idee kommt zu sagen, hier wird die Würde von Menschen verletzt. Im Schulunterricht, wenn junge Menschen bloßgestellt werden oder ausgelacht werden oder wenn sie gemobbt werden oder ausgegrenzt werden, da würde kaum einer auf die Idee kommen zu sagen, da wird die Würde eines jungen Menschen verletzt. Es ist eher so, dass dann die ganzen Diskurse und Diskussionen und auch Abhandlungen über die Menschenwürde wie auf einem anderen Planeten stattfinden. Und mein Anliegen ist es, die beiden Themen zusammenzubringen.
Der Sprecher des Freiburger Instituts für Menschenrechtspädagogik findet es wichtig, den Begriff der Menschenwürde nicht als Negativprogramm darzustellen, sondern ihn positiv anzugehen. Wie er das meint, erklärt er so.
Naja, positiv in dem Sinne, dass es uns zeigt, was wir tun sollten, wie wir handeln sollen, dass es wie eine Art Kompass ist, der unserem Handeln eine Richtung gibt. Während die meisten Gedanken oder Diskurse über die Menschenwürde keine Folter, keine Vernichtung, keine Menschenversuche und so weiter, und das ist zwar alles richtig, aber es sind negative Begriffe. Das ist wie wenn man jemandem nicht sagt Licht, sondern sagt nicht Dunkelheit.
Wie soll man nun den Begriff der Menschenwürde diskutieren? Viele von uns nehmen ihn zwar als wichtiges, aber abgehobenes Ideal wahr. Unklar, so Marx, sei die Menschenwürde auch für Experten. Bereits 1840 beklagte der Philosoph Arthur Schopenhauer, dass der Ausdruck Menschenwürde zum Kennzeichen aller rat- und gedankenlosen Moralisten geworden sei, die ihren Mangel an Moral hinter jenem imponierenden Ausdruck Würde des Menschen verstecken. Stefan Marx ist es wichtig, die Menschenwürde aus Sicht der Psychologie, die sich mit Scham beschäftigt, mit Leben zu füllen, sie verbindlich zu machen, gerade mit Blick auf unsere Alltagserfahrungen.
Scham ist diejenige Emotion, für die Menschenwürde zuständig ist. Leon Wurmser, ein ganz weltberühmter Psychoanalytiker, der aus der Schweizer Gegend stammt, der inzwischen in den USA lebt, schreibt den Satz, Scham ist die Hüterin der menschlichen Würde. Sodass ich in dem Buch versuche, das, was die Schampsychologie uns über die Würde sagt, ja ganz konkret zu machen und eben Handlungsanweisungen für den Alltag daraus zu schmieden.
Scham ist ein peinigendes Gefühl, eng mit Körperreaktionen verknüpft, wie Erröten oder Schwitzen. Wer sich schämt, kann auch keinen klaren Gedanken mehr fassen, möchte in den Erdboden versinken. Im Zustand der Scham kreist der Betroffene ganz um sich. Scham, so schreibt Marx in seinem Buch über die Würde des Menschen, Scham trenne, entsolidarisiere und entpolitisiere die Menschen.
Scham trennt und isoliert und entpolitisiert dann, wenn sie unbewusst ist und wenn wir sie abwehren. Das ist dann der Fall, wenn wir zu viel an Scham erleben, wenn wir in Scham zu ertrinken drohen. Gehirnbiologisch geschieht da was ganz Interessantes. Wir rutschen in einem akuten Zustand von Scham, rutschen wir ins Reptilienhirn und diese ganzen wunderbaren Sachen unseres menschlichen Großhirns, 10 Gebote, moralisches Handeln, und Affektkontrolle und so, das ist alles nicht verfügbar in dem Augenblick. Schlagen wir nur um uns, wir tun alles, um aus dieser Scham rauszukommen. Das betrifft die zu viel Scham oder pathologische Scham. Die würdebehütende Funktion ist, wenn wir gesunden, bewussten Umgang mit der Scham.
Scham ist also nicht per se negativ. Die sogenannte gesunde Scham kann von der betroffenen Person noch verkraftet und muss nicht zerstörerisch abgewehrt werden. Erst ein zu viel an Scham ist kontraproduktiv. Die gesunde Scham jedoch gehört zur moralischen Entwicklung. Stefan Marx?
Schamgefühle entstehen ganz natürlich in bestimmten Situationen, zum Beispiel, wenn wir einen Fehler gemacht haben, wenn wir schuldig geworden sind an einem anderen Menschen oder an uns selbst, dann schämen wir uns dafür. Oder wenn wir uns peinlich oder daneben benommen haben, dann ist ganz natürlich, Schamgefühle zu empfinden. Und wenn wir nicht daran ertrinken, das wäre pathologisch, sondern wenn es ein gesundes Ausmaß an Scham ist, dann können wir daraus lernen. Schamgefühle sind ja so schmerzhaft, die sitzen ja wie ein Stachel im Fleisch, sodass wir uns Jahrzehnte später noch mal daran erinnern. Gott, was habe ich damals erlebt? Das möchte ich nie mehr erleben. Und genau weil das so schmerzhaft ist, kann das ein Anstoß, ein ganz starker Anstoß sein zu einer Lebensveränderung, zur moralischen Entwicklung.
Man muss unterscheiden zwischen Scham und Beschämung. Erstere ist eine eigene Leistung des Sich-Schämens. Letztere kommt von außen, von anderen Menschen, von der Gesellschaft, schreibt der Autor im Buch. Dieses Beschämtwerden, was richtet es an? Stefan Marx?
Die Gefahr ist bei Beschämung, das ist dieser zweite Punkt. Wenn ich einen Fehler mache, dann schäme ich mich ganz von alleine. Aber wenn jetzt von außen jemand kommt und sagt, schäm dich oder mich ausgrenzt oder beschimpft oder bloßstellt oder verhöhnt, dann kann das leicht ein kontraproduktives zu viel sein, sodass dann gar nichts mehr geht. Beschämung kommt von außen, übrigens ein jahrhundertelanges Disziplinierungsmittel und Bestrafungsmittel. Aber Schämung ist eine eigene Leistung des sich Schämenden, was ganz Konstruktives im Kern.
Marx schreibt, dass ganz unterschiedliche Situationen Scham auslösen. Sie entsteht, wenn wir bloßgestellt, entblößt, beleidigt, verhöhnt, ausgelacht, vorgeführt, schikaniert, geohrfeigt, geschlagen, missbraucht, gefoltert oder vergewaltigt werden. Scham macht sich ebenfalls breit bei Ausgrenzung oder Mobbing. Oder wenn wir Zeuge werden, wie ein anderer Mensch sich entweder selbst erniedrigt oder erniedrigt wird. Dann empfinden wir die Scham des anderen empathisch mit und schämen uns, weil wir diese Erniedrigung zugelassen haben. Marx spricht von verschiedenen Grundformen der Scham. Warum ihm diese Unterscheidungen wichtig sind, begründet er so.
Mein Anliegen bei diesen Unterteilungen ist zunächst mal zu zeigen, dass die Scham viel breiter ist, ein viel breiteres Phänomen, als wir oft denken. Beginnen wir also mit der Intimitätsscham. Hier geht es um Schutz. Was ist privat? Was ist intim? Was gehört zu mir? Was gehört nicht in die Öffentlichkeit? Zum Beispiel werde ich in einem Gespräch mit meiner Frau oder mit guten Freunden natürlich viel mehr Persönliches preisgeben als in einem Gespräch, jetzt beispielsweise ein Interview. Wir kennen ja die Zuhörer von unserem Gespräch hier nicht und da schaue ich natürlich, was gehört zu mir und was gehört in die Öffentlichkeit. Also eine schützende Funktion. Nun gibt es aber Menschen, bei denen diese schützende Funktion kaputt gemacht wurde, zum Beispiel durch Missbrauch oder Folter oder Vergewaltigung. Ganz typisch, dass zum Beispiel Überlebende des Holocaust oder Frauen, die im ex-jugoslawischen Bürgerkrieg vergewaltigt wurden, dass die mit massiven Schamgefühlen zurückbleiben.
Eine weitere Scham ist, so Stefan Marx, die Anpassungsscham, die für Folgendes steht.
Hier geht es um Zugehörigkeit, hier geht es primär darum, wie verhalte ich mich in einer Situation. Ganz einfaches Beispiel, wenn wir ins Theater gehen, dann gehen wir nicht mit dem Bademantel. Aber wenn wir ins Schwimmbad gehen oder in ein Hallenbad gehen, dann gehen wir mit Bademantel und Badehose, aber nicht mit Smoking und Fliege. Ne? So reguliert diese Scham und oft merken wir das gar nicht so bewusst, wie verhält man sich nicht peinlich, angemessen in einer Situation. Und wenn wir diese oft ungeschriebenen Regeln verletzen, dann bleiben wir mit peinigenden Gefühlen zurück. Ups, da habe ich mich daneben benommen. Und es sind aber diese Situationen im Lauf der Kindheit und der Jugend vor allem, aus denen wir allmählich das Wissen erwerben, aha, so verhält man sich angemessen, angepasst, um nicht als peinlich, komisch, verrückt ausgegrenzt zu werden. Und das wäre nämlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung.
Anpassungsschamgefühle entstehen also, wenn wir den Erwartungen unserer Mitmenschen nicht gerecht wurden und ausgegrenzt werden. Man kann sich auch nicht zugehörig fühlen, wenn man anders ist, einen Makel hat, sichtbar oder unsichtbar. Marx sprach schon von der Art von Scham, die mit den Erwartungen zu tun hat, die man an sich stellt. Dazu gehört die Gewissensscham.
Hier geht es nicht um die Erwartungen der anderen, sondern die Erwartung an mich selbst. Was muss ich tun, um meinem Gewissen treu zu bleiben, um nicht schuldig an meinen Werten zu werden? Das ist die Scham der Täter beispielsweise. Massives Beispiel ist, nach Ende des Vietnamkriegs wurden Tausende von US-Kriegsveteranen zurückgekarrt und in ihren Heimatstädten abgeladen. Und seitdem haben mehr US-Kriegsveteranen ihr Leben durch Suizid verloren, als im Krieg selbst gefallen waren. Ähnlich ist es jetzt mit heimkehrenden US-Kriegsveteranen aus Irak. Also so massiv können Schamgefühle über begangenes Unrecht sein.
Die Gewissensscham hat also die Aufgabe, unsere moralische Integrität zu behüten. Integrität gilt als menschliches Grundbedürfnis. Die Gewissensscham sorgt dafür, dass wir uns selbst treu bleiben. Es geht hier um die eigenen inneren Werte, die auch dann verletzt werden können, wenn wir zum Beispiel in einem erniedrigenden Umfeld arbeiten und dadurch schädigende Strukturen am Leben erhalten, schreibt Marx in seinem Buch zur Menschenwürde. Hier drängt sich der Begriff der Schuld auf. Fühlt man sich schuldig, wenn man sich schämt?
Es wird in der Tat häufig verwechselt und es ist ungeheuer wichtig und auch sehr hilfreich, das zu trennen. Zunächst mal, Scham ist ein Gefühl, Schuld ist eine Tatsache. Das nächste ist, dass die Vorläufe von Scham entwicklungspsychologisch sehr, sehr früh, beginnt schon mit den ersten Lebenstagen und Monaten, während die Fähigkeit, Schuld überhaupt wahrzunehmen und kognitiv zu verarbeiten, ist eine sehr späte Entwicklung. Weiterer wichtiger Unterschied ist, dass Scham narzisstisch ist im Sinne von auf sich selbst bezogen. Das sagt auch die Sprache. Er schämt sich, sie schämt sich, ich schäme mich immer. Dieser Bezug auf sich selbst, während die Schuld dialogisch ist. Ich bin ihnen gegenüber schuldig geworden. Wir können uns schämen über begangenes Unrecht, aber entscheidend ist, dass wir mal diesen Schritt aus diesem narzisstischen Ich schäme mich machen und dann die geschuldigte Person ansprechen. Ich bin ihnen schuldig geworden. Ich habe dieses falsch getan. Ich bitte sie um Entschuldigung. Was natürlich voraussetzt, dass ich bereue und mich verändert habe.
Wie entsteht Scham überhaupt? Vor allem, wie kommt es zu einer gesunden bzw. pathologischen Schamentwicklung? Der Autor?
Scham gehört zum Menschsein und im eigentlichen Sinne beginnt Scham mit circa 2,5 Jahren. Das Kind wird fähig zur sogenannten Selbstobjektivierung. Das heißt, das Kind wird fähig, auf sich selbst zu schauen. Aha, so jemand bin ich also. Aber dieser Blick auf uns selbst mit 2,5 Jahren ist eben nicht objektiv, sondern bereits vorgeprägt durch vorangegangene Erfahrung. Ganz wichtig ist die ganz frühe Eltern-Kind-Kommunikation. Da geht es gar nicht so sehr um die Sprache. Worte kann das Kind sowieso noch nicht verstehen. Ganz wesentlich ist Blick. Blick ist ganz wichtig im Zusammenhang mit der Schamentwicklung. Heinz Kohut, der Psychoanalytiker, schrieb diesen ganz wichtigen Satz: Kleine Kinder suchen nach dem liebevoll spiegelnden Glanz im Auge der Eltern. Kleine Kinder, die diesen große suchenden Augen haben, liebevoll angelächelt werden möchten. So, und jetzt durch diese angelächelt werden, freut sich das Kind, strampelt, jauchzt und so weiter. Durch diese Freudeerfahrung des Kindes werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, die zuständig sind für das Wachstum bestimmter Gehirnregionen, die zuständig sind für die Regulierung der Affekte, Lernen, Gedächtnis und sowas wie das Identitätsgefühl. Und die Gefahr ist, wenn zu häufig diese Freudeerfahrungen des Kindes ausbleiben, dass dann eben diese wichtigen Gehirnregionen in ihrem Wachstum zurückbleiben, sprich etwas ganz Wichtiges, was uns zum Menschen macht, damit ausbleibt, wobei Nachreifen ganz häufig immer noch möglich ist, auch im hohen Lebensalter.
Die Vorläufe von gesunder Scham werden durch eine mehrheitlich gelingende Eltern-Kind-Beziehung gelegt. Wenn das Kind die Erfahrung macht, dass es geliebt wird und dazugehört, auch wenn es unangepasst im Sinn von allzu heftigen Gefühlen wie Trauer, Frustration, Schmerz oder Ärger zum Ausdruck bringt. Wenn die Grenzen des Kindes gewahrt werden und es Urvertrauen entwickeln kann. Im Gegenzug die Entwicklung pathologischer Scham. In der frühen Zeit werden die Grenzen des Kindes nicht respektiert. Es erhält die Botschaft, so wie du bist, bist du nicht liebenswert. Im späteren Leben kann das bedeuten, dass ein von Scham Betroffener auf diese frühkindliche Situation zurückgeworfen wird und damit in eine abgrundtiefe Angst mit Gefühlen wie »Ich bin wehrlos ausgeliefert«, »Ich gehöre nicht dazu«, »Ich werde abgelehnt«, »Ich bin falsch«. Der Leidende, so der Psychoanalytiker Leon Wormser, gerät in absolute Verzweiflung und Panik. Er versinkt im Gefühl der absoluten Verworfenheit. Das macht den Blick auf sich selbst, der mit der Scham einhergeht, für immer unerträglich.
Das ist die Voraussetzung, dass wir sagen, ah, so jemand bin ich. Dieser plötzliche Blick auf sich selbst, das ist ja die Voraussetzung überhaupt, dass wir Scham empfinden können. Aber entscheidend ist dann, ob wir positiv oder negativ auf uns schauen, mit einem liebevollen Blick oder mit einem verächtlichen, beziehungsweise im Lauf des Lebens, wenn eben die Voraussetzungen nicht so gut waren, dann ist die Gefahr, dass wenn wir zum Beispiel im weiteren Lauf des Lebens einen Fehler machen zum Beispiel, dass wir dann schneller in Gefahr sind, diesen ganz tiefen Absturz zu erleben, als ich bin ein Fehler. Dieses umfassende, globale, die ganze Person umfassendes Gefühl. Selbst wenn nur ein Fehler gemacht würde.
Ein Schamexkurs von Stefan Marx, um den Begriff der Menschenwürde verbindlich zu machen, ihn aus seinen hehren Zusammenhängen zu holen ins ganz alltägliche Leben. Der Sozialwissenschaftler dazu:
Es gehört zu unserer menschlichen Grundausstattung, Scham empfinden zu können. Zum Beispiel, wenn unsere Grenzen verletzt wurden, dann bleiben wir mit Schamgefühlen zurück. Positiv gesagt, die Würde eines Menschen zu wahren, zu beachten, bedeutet, seine Grenzen zu schützen, zu respektieren. Und diese Fähigkeit hat das Kind auch. Nur wenn die Grenzen eben zu viel und zu massiv kaputt gemacht wurden, dann kann diese Fähigkeit, diese natürliche Fähigkeit, für seine Grenzen zu achten, beschädigt zurückbleiben. Zweiter Aspekt, das ist Zugehörigkeit. Es gehört zu unserem Menschsein, dass wir dazugehörig sein wollen. Das ist ein Grundbedürfnis der Würde. Es gibt ganz erschütternde psychologische Untersuchungen, die zeigen, wie schmerzhaft, wie existenziell bedrohlich es sein kann, nicht dazuzugehören, ausgeschlossen zu werden. Zum Beispiel auch, warum Mobbing sehr, sehr schmerzhaft ist für die Betroffenen. Also die Fähigkeit, für Zugehörigkeit zu sorgen, wird durch die Emotion der Scham reguliert. Und das dritte menschliche Grundbedürfnis ist nach Integrität. Wir haben das Bedürfnis danach, uns nicht schämen zu müssen, wenn wir uns selbst in die Augen schauen. Und das wird durch die Gewissensscham reguliert. Was muss ich tun, damit ich mich nicht schämen muss vor mir selbst, wenn ich morgen in den Spiegel schaue?
Verletzungen der Würde sind so alltäglich, dass wir sie kaum noch merken. Marx macht diese unter anderem an solchen Beispielen fest.
Ich meine alltägliche Verletzungen der Würde, zum Beispiel wenn Arbeitslose als Schmarotzer dargestellt werden oder wenn langsame Menschen zum Beispiel auf der Autobahn verächtliche Zeichen bekommen oder wenn bestimmte Bevölkerungsgruppen ausgegrenzt werden. Und es geschieht auf der Straße, es geschieht auch viel im Alltagsleben. Also es gibt auch viele Menschen, die nicht Anerkennung, Wertschätzung bekommen. Ein weiteres Thema der Würde, über das wir noch nicht gesprochen haben. Und stattdessen eben wie Luft behandelt werden von Kollegen oder vom Chef. Das sind alles sehr schmerzhafte Erfahrungen, die was mit uns machen und die ich in diesen Würdebegriff hineinbringen möchte, weil dieser theologische oder philosophische oder juristische Würdebegriff mir viel zu abstrakt ist.
Wenn man nun als Kind nicht gepasst hat, den Erwartungen der Eltern nicht entsprechen konnte oder dann später am Arbeitsplatz nicht so recht dazugehört oder wenn man Mühe hat im Umgang mit anderen Menschen, zum Beispiel zu verkrampft ist, sind dann Würdeverletzungen zwangsläufig, der Autor?
Ja, das kommt davon, wie die Umwelt reagiert. So eine Person, wie Sie es gerade beschreiben, wenn der von außen dann ausgegrenzt wird oder verhöhnt wird oder bloßgestellt wird oder gemobbt wird, dann liegen meines Erachtens durchaus Würdeverletzungen vor, die massive Folgen haben. Es gibt Untersuchungen, wonach ein großer Teil der Berufstätigen in mitteleuropäischen Ländern unter Ausgrenzung leiden und dann massive gesundheitliche Probleme bekommen. Kann bis zu Herzproblemen, Depressionen oder Schlaflosigkeit oder versteckte Formen von Herzinfarkt Fakt oder sogar Suizid gehen.
Was auch mit Anerkennung bzw. ihrem Fehlen zu tun hat. Anerkennung brauchen alle. Und das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern drückt aus, dass wir erst dann zu Menschen werden, wenn wir andere anerkennen und von anderen anerkannt werden. Wenn eine Gesellschaft freigebig mit Beschämung, Verachtung, Ausgrenzung, Negativismus und Zynismus hantiert, jedoch geizig mit Wertschätzung umgeht, dann ist die Sorge für die eigene Anerkennung besonders wichtig.
Der Mensch braucht die Anerkennung. Das beginnt schon mit der frühkindlichen Situation, die ich vorher geschildert habe, dass ohne diesen liebevollen Blick, den anerkennenden, wertschätzenden Blick der Eltern, Kinder tatsächlich zugrunde gehen.
Marx verweist in diesem Zusammenhang auf ein Experiment.
Es gibt ein sehr beeindruckendes Experiment, gibt es auch auf YouTube als Film, das heißt Still Face Experiment. Und da sieht man innerhalb von diesem 2,5 Minuten Film, wie eine Mutter mit ihrem Kind anlächelt und die lächeln zurück. Und das ist eine ganz liebevolle, wertschätzende Kommunikation. Und dann sagt der Versuchsleiter der Mutter, jetzt lächeln Sie mal nicht Ihr Kind an, zeigen Sie mir ein starres, maskenhaftes Gesicht. Und innerhalb der folgenden Minute sieht man also, wie das Kind seelisch geradezu abstürzt. Es gerät in eine abgrundtiefe Not und eine Verzweiflung und erstarrt dann schließlich auch körperlich, wendet ab und beginnt zu schreien. Und dann sagt der Versuchsleiter, stopp, jetzt können Sie wieder lächeln und dann fängt die Mutter das wieder auf. Das zeigt, wie existenziell wir Menschen auf Anerkennung angewiesen sind. Ganz besonders extrem kleine Kinder in ihrer Entwicklung, aber auch als Erwachsene brauchen wir Anerkennung. Wenn wir Anerkennung nicht bekommen, dann werden wir krank. Dann können wir auch nicht denken. Deswegen ist es auch wichtig, zum Beispiel in der Schule, dass wir ein anerkennendes Klima haben, weil ohne Anerkennung, da schnurren unsere Gehirnzellen sozusagen zusammen. Wir können nur einen Bruchteil unserer Kompetenzen abrufen. Deswegen ist es auch fatal im Arbeitsbereich, wenn mit Anerkennung gegeizt wird. Wir bleiben weit unter unseren Fähigkeiten, unter unserer Kreativität und so weiter.
Menschen brauchen Anerkennung, keine Frage. Nun sind Menschen unterschiedlich begabt. Man kann nicht so tun, als könnten alle alles gleich gut. Wird auch nicht geschätzt. So meint ein unsportlicher Schüler, dass er, wenn man ihm aus Mitleid mal den Ball zuschanze, auf einen solchen Sozialball verzichten könnte. Das ist also nicht der Weg. Was dann?
Scham hilft uns ja auch zu erkennen, wer ich bin und wer ich nicht bin. Also Thema Grenzen. Wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, Völkerball oder Volleyball als Schüler, wenn ich da merke, da bin ich nicht gut, gut, kann ja sein, dass hier nicht meine Fähigkeiten bin. Es kann ja nicht jeder ein gottbegnadeter Völkerballer sein. Das gilt es aber mit Respekt und mit Würde und auch mit Taktgefühl zu vermitteln. Das macht einen Unterschied, wenn ich Sportlehrer wäre, ob ich meinen Sportunterricht so aufbaue, dass das Kind zurückbleibt mit dem Gefühl, ich bin ein Dreck, ich bin ein Versager. Oder ob es rauskommt mit dem Gefühl, gut, Volleyball ist vielleicht nicht mein Ding, dazu bin ich vielleicht nicht geboren, aber vielleicht bin ich ein guter Langstreckenläufer oder Hochspringer oder was weiß ich. Oder vielleicht ist auch meine Stärke auf dem Gebiet der Musik. Also auch zu erkennen, anzuerkennen und zu würdigen, was wir können, auch was wir nicht können.
Marx verweist auf ein Zitat in diesem Zusammenhang aus der Pädagogik.
Ich finde das sehr hilfreich, den Satz von Pablo Casals zu zitieren, der sehr empfiehlt, jungen Menschen sollten wir, unseren Schülern sollten wir das Folgende sagen. Weißt du, was du bist? Du bist ein Wunder. Milliarden Jahre sind vergangen, Millionen Jahre sind vergangen, bis Menschen geschaffen wurden, Millionen Jahre sind vergangen, bis du geschaffen wurdest. Nie hat es jemand wie dich gegeben. Dich wird es nie wieder geben. Diese Einmaligkeit, Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu wertschätzen und demjenigen zu helfen, das zu erkennen, das zu werden, das verstehe ich darunter. Das muss nicht dadurch geschehen, dass derjenige zurückbleibt, ich bin Dreck, ich bin Versager, sondern das kann ich und das kann ich nicht. Hier bin ich gut und hier bin ich nicht.
Für die Schule würde das bedeuten?
Wenn Schule zum Beispiel ein Raum ist, wo alle, die damit zu tun haben, die Lehrer wie die Schüler, jeder das Gefühl hat, das ist ein Raum, wo meine Grenzen geschützt werden, wo ich Wertschätzung, Anerkennung erfahre, wo ich integer sein darf und wo ich Zugehörigkeit erlebe. Das wäre eine ganz andere Schule, wo wir wirklich lernen können, wo wir entdecken können, was unsere Stärken und Schwächen sind, wo wir kreativ und intelligent lernen können, anstatt Orte, wo wir uns verkrümmen müssen, verbiegen müssen und wo wir die Erfahrung machen, viele Schüler und Schülerinnen, wo wir so voller Angst sind, aus Angst beschämt zu werden, dass wir gar nicht klar denken können.
Viele Verletzungen der menschlichen Würde werden nicht publik, weil sie hinter verschlossenen Türen geschehen. Von Privatwohnungen, Klassenzimmern, Betrieben, Kasernen, Internaten oder Gefängnissen. Manche Entwürdigungen werden outgesourced, beispielsweise wenn die Warenproduktion in Länder der sogenannten Dritten Welt verlegt wird, wo billige Arbeitskräfte unter unwürdigen Bedingungen für den globalen Markt produzieren. Diese Entwürdigungen, die mit Scham der Betroffenen einhergehen, diese Entwürdigungen werden von Generation zu Generation weitergegeben. Und zwar so.
Diese transgenerationale Weitergabe von zu viel Scham, jemand, der zu viel Scham hat, der kippt sie einfach weiter an seine Kinder, an seine Schüler oder an seine Lehrlinge, weil er selber drin zu ertrinken droht. Und diese Weitergabe geschieht über viele, viele Generationen. Zum Beispiel in Lateinamerika, wo ich auch öfter Seminare mit Lehrer, Lehrerinnen mache, ist ganz deutlich zu spüren, wie die Entwürdigung, die die Spanier über die Eingeborenen vor Hunderten von Jahren gebracht haben, bis heute lebendig ist. Im Gefühl vieler Lateinamerikaner, ich bin ja nur ein Indio, ich bin ja nur Peruaner, falsche Hautfarbe, falschen Namen zu haben. Im Grunde so eine gebückte Haltung durch das Leben, die natürlich zum Feudalismus sehr gut passt. Da ist das Fußvolk, das macht die Drecksarbeit, aber hat keine Würde. Und ich meine, das geht nicht mehr. Wir richten uns zugrunde damit.
Und hier sind wir bei der politischen Dimension. Dazu eine Erfahrung von Stefan Marx.
Ist zum Beispiel sehr interessant, Terrorismus aus Sicht der Schampsychologie beziehungsweise unter der Perspektive der Würde anzuschauen. Ich hatte zum Beispiel vor mehreren Jahren ein sehr interessantes Seminar, da waren Teilnehmende aus Deutschland, aus Israel und aus Palästina und es war sehr eindrucksvoll, als die palästinensischen Teilnehmer über ihre Scham gesprochen haben, Palästinenser zu sein, Flüchtlinge, arm, verachtet, ausgegrenzt, heimatlos und auf der anderen Seite auch die Scham vieler Israelis, dann die Scham der Deutschen. Und als wir dann mal angefangen haben, unsere Schamgeschichten zu erzählen, die Scham der Deutschen, die Scham der Israelis, die Scham der Palästinenser, es war sehr bewegend, aber am Schluss entstand wirklich ein gemeinsamer Boden, weil wir alle Scham kennen. Alle Menschen kennen Scham, auch wenn die Scham der Palästinenser eine andere ist als von anderen Völkern natürlich. Es hat eine ungeheuer politische Dimension, in der Tat, diese Arbeit.
Nicht selten wird auch über die Scham motiviert. Wenn du das und das machst, bist du gut, sonst musst du dich schämen. Wenig erfolgversprechend, so der Sozialwissenschaftler, und er verweist auf folgendes Beispiel.
Gegen Motivierung oder Anerkennung ist ja nichts zu sagen, aber ich muss es ja nicht so machen, dass eine andere Person beschämt zurückbleibt. Ich möchte ein Beispiel geben. An deutschen Autobahnen ist ein Plakat, da sieht man den Fußballer Philipp Lahm mit einer verächtlichen Geste und da macht er so mit seinen Fingern so ein Zeichen, so Daumen, Zeigefinger, so 3 Zentimeter auseinander. Raser sind für mich so klein, sagt er mit einem verächtlichen Gesichtsausdruck. Vermutlich gemeint, wer schnell Auto fährt, der hat so einen kleinen Penis. In der Schweiz habe ich gesehen, mit Abstand fahren sie am besten. Das finde ich ein wunderbares Beispiel. Dieselbe Botschaft fahren sie nicht so schnell, aber hier in verächtlicher Weise ausgedrückt und dort eben in einer positiven Weise, dass man ein gutes Gefühl dabei hat, dass es Spaß macht, dem zu folgen. Und mein Punkt ist, wenn wir jemanden verachten, wird er nicht besser, sondern im Gegenteil. Ein Autoraser, der sich verachtet fühlt, wird gerade nochmal aufs Gas treten, um diese Schamgefühle loszuwerden, diese Schamabwehr, von der wir vorhin gesprochen haben.
Was können wir tun? Uns unseres blinden Flecks bewusst werden und Würdeverletzungen im Alltag wahrnehmen und benennen, findet Stefan Marx. Würdeorientierung könnte so etwas wie ein Leitbild sein, bei allem, was wir tun. Dazu gehört auch:
Ich sollte nicht derjenige sein, der meine eigene zu viel Scham, meinen eigenen Überschuss an Scham sozusagen, mein unerträgliches zu viel an Scham dadurch los wird, dass ich es aufs andere kippe, indem ich andere beschäme oder verachte oder ausgrenze. Ich plädiere dafür, mal bei sich selbst anzufangen, die eigene Schamgeschichte anzuschauen. Was habe ich erfahren und was ist mein Muster des Umgangs mit Scham? Das wäre eine gute Voraussetzung. Oder positiv gesagt, für meine eigene Zugehörigkeit, für meine Anerkennung, Wertschätzung zu sorgen. Denn wenn ich zum Beispiel jetzt jemand bin, der das Pech hat, einen verächtlichen Vorgesetzten zu haben oder jemanden, der mit Anerkennung geizt, ja, umso mehr bin ich doch gefordert, für meine eigene Wertschätzung, für meine eigene Anerkennung zu sorgen. Da kann mich niemand davon abhalten. Und das ist eine Aufgabe, die jeder für uns tun kann. Also es ist nicht so, dass wir jetzt die Gesellschaft erst verändern müssen. Wir können auch sehr viel für die eigene Anerkennung, für die eigene Integrität und so weiter tun.
Um gut für die persönliche Integrität, auch mit Blick auf die eigene Würde und die der Mitmenschen, sorgen zu können, brauchen heranwachsende Vorbilder. Da hapert es leider, wie Stefan Marx zum Schluss mit Blick auf die Politik bemerkt.
Stichwort Integrität. In der Politik jedenfalls sehe ich wenig öffentliche Figuren, Wirtschaftsführer oder Politiker, die auch integer dazu stehen. Ja, ich habe diesen Fehler begangen. Also ist doch viel Vertuschung und Verheimlichen und so weiter. Das ist nicht unbedingt eine Kultur, wo ich das Gefühl habe, hier sind Vorbilder, hier kann, hier darf, hier soll ich integer sein. Es ist schwierig, in einem Klassenzimmer Schüler zu integren, Staatsbürgern zu erziehen, wenn zugleich in einem Kontext, in der Gesellschaft, das nicht so gut praktiziert wird.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.